Heute zu Gast die beiden TV-Löwen und Star-Unternehmer Georg Kofler und Ralf Dümmel.
Wenn ich Fernsehchef von Vox wäre, dann würde ich sagen, setz doch den Kofler und den Dümmel auf eine Sessel. unter der Bedingung, dass die ihre Argumentationen, ihre Abwägungen, ihre Kritik öffentlich quasi vortragen müssen, ja? Let's go!
Go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis, wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen. Und das ist im direkten Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Seit einigen Wochen gibt es inoffiziell die Löwenaktie, vielleicht eine neue Volksaktie, die so heißt, weil zwei Juroren der TV-Show Die Höhle der Löwen, nämlich Ralf Dümmel und Georg Kofler, mit ihren jeweiligen Firmen zusammengegangen sind. Also die Social Chain Group, so heißt die Firma eigentlich, ist jetzt die Löwenaktie. Das ganze Unternehmen wurde mal von Georg Kofler aufgebaut. Seit neuestem ist der Ralf Dümmel dabei. Beide ja schon hier im Podcast auch mehrfach gewesen. Bekannt als Legenden des TVs, der Georg, und des Handels, der Ralf. Jetzt sind sie gemeinsam unterwegs. Warum denn letzten Woche am Freitag de facto eigentlich erst ihr IPO war, wo sie hinwollen mit der gemeinsamen Firma, wie sie es schaffen wollen, daraus ein Unicorn zu bauen. All das haben wir jetzt diskutiert in einem Podcast mit beiden gemeinsam, mit Ralf und Georg, live aus der Börse Frankfurt. Da waren sie nämlich am Freitag, als wir gesprochen haben, vor Ort, aus gutem Grund, wie ihr gleich hören werdet. Jetzt direkt rein ins Gespräch über die Löwenaktie mit den Löwen, mit Georg und Ralf. Auf geht's! Georg Kofler und Ralf Dümmel, moin Männer!
Hallo Philipp.
Hallo, hallo. Hallo Mann.
Genau. Ihr wart ja beide schon mal separat hier im Podcast und ihr seid jetzt ja ohnehin in Deutschland mittlerweile irgendwie, wie soll man sagen, so kollektives Bekanntheitseigentum des Landes. ja. Also sparen wir uns da den Background, sondern ein bisschen direkt mal angefangen. Ihr macht gemeinsam eine neue Firma. Das war überraschend. Vor ein paar Wochen kam der Deal raus. Ihr geht zusammen, kann man ja fast sagen. Also die Firma vom Ralf, die S, die man kennt, die die meisten Deals, glaube ich, gemacht hat überhaupt im deutschen Fernsehen bei Höhle der Löwen, geht zusammen mit der Firma vom Georg, der Social Chain Group. Erklärt mal so ein bisschen, warum, wieso, weshalb.
Ja, also der Anfang war eigentlich sogar in der Höhle der Löwen, weil als wir hatten mehrere Momente, wo Georg und ich um Deals gebettelt haben. Und Gründer, wir haben zweimal in einer Staffel den Fall gehabt, dass Gründer nach vorne kamen und gesagt haben, eine Frage, bevor ich mich entscheide, können wir sie nicht beide haben? Und dann haben Georg und ich immer ganz spontan, nee, gesagt. Und hat man eigentlich...
Da waren wir eben das so richtige Egoisten, ja?
Ja, man hat aber auch im Pitchen ja schon gemerkt, dass wir so komplementär sind. Und Georg hat mir mal gesagt, er war neidisch auf meine, ich garantiere ihm 10, 15.000 Filialen. Und ich war neidisch über das, was eigentlich Zukunftsmusik ist. Social Media, Social Commerce und so. Und jeder hatte seine Stärken. Und die Gründer haben uns drauf gebracht. Und dann war wirklich zwischen zwei Pitches, haben wir mal zusammen gegessen und da ist die Idee so langsam entstanden und dann wurden im Juni haben wir dann das Gespräch ernsthaft geführt und Das ist ja in knapp nicht mal 4 Monaten, 3,5 Monate, glaube ich, sind es gewesen, bis zur Verkündung. Daran sieht man eigentlich in der Größenordnung einen Deal in so kurzer Zeit, sieht man, glaube ich, wie unbedingt wir das wollten, dass wir wirklich so schnell auch es nicht mal abwarten konnten.
Was habt ihr denn da gesehen als sozusagen Sinnhaftigkeit dahinter? Was war sozusagen euer Rational?
Na klar, der Grundsinn besteht darin, dass unsere beiden Unternehmen sich nahezu perfekt ergänzen und dass wir von der Social Chain Perspektive aus eine Riesenkompetenz im Handelsvertrieb mit dem Ralf und seinem Team bekommen, in der Produktentwicklung, auch in der Produkterfindung, in dem ganzen Prozess der Logistik. Das wurde von Ralf und seinem Partner und seinem Team ja über die letzten Jahrzehnte aufgebaut. Da sind die viel weiter als wir bei der Social Chain. Wir haben also sofort gesehen, dass wir eine Riesenkompetenz dazu bekommen, die dann einmünden wird in einen ganz, ich glaube, sehr modernen Multi-Channel-Vertrieb, wo wir einer Marke eine ungeahnte Präsenz geben können, nämlich vom Social-Media-Marketing bis hin zur Regalfläche im Handel. Besser geht's gar nicht, wenn man hohe Umsätze erzielen will, großes Wachstum erzielen will, wenn man Innovationen in den Markt bringen will und wenn man ein Haus mit vielen Direct-to-Consumer-Brands bauen will, so wie wir das jetzt hier planen.
Bevor ich würde das noch ergänzen, Philipp, weil wenn man sieht, und wir haben das durch Höhle der Löwen auch gelernt, Lernen ist ja keine Einbahnstraße. Social Chain ist das Haus der Unternehmer mit so vielen wirklich ja Startups. Und wir mit unseren 48 Jahren Erfahrung haben natürlich und Netzwerk auch. Und das ergänzt sich einfach perfekt. Also da sehen wir so Riesenchancen für die Zukunft.
Bevor wir nochmal über die Mechanik oder den Deal selber sprechen, vielleicht so ein bisschen das Emotionale, weil Ralf, du warst ja das Gesicht von DS, du warst der CEO und du warst ja auch historisch bedingt nicht der Gründer, sondern du warst ja immer, ich glaube, ein großer Shareholder, aber nicht der einzige und auch nicht der Mehrheitsshareholder sozusagen. Aber trotzdem war das für dich so eine emotionale Sache, sozusagen diese Rolle jetzt ein Stück weit aufzugeben und zu sagen, bist du in der neuen Gruppe sozusagen einer der Vorstände, aber sozusagen nicht mehr ganz alleine, nicht mehr in der Machtposition wie früher.
Ja, also ich sage mal so von wegen, wir sind in einer Garage angefangen, DS-Produkte, und haben uns 48 Jahre, sind wir gut und gesund gewachsen. Wir kommen aus einer totalen Stärke raus. Wir haben das stärkste Geschäftsjahr unserer Geschichte und kommen aus einem Familienunternehmen. Aber was man immer verkennt ist, was wir relativ schnell in den Gesprächen mit Georg und dem Team, dem gesamten Team und dem Vorstand auch festgestellt haben, ist, Werte ist ja kein Exklusivrecht von Familienunternehmen, sondern auch eine Aktiengesellschaft kann diese Werte verkörpern. Und wir haben gesehen, dass es menschlich super passt. Und mein Ziel ist es immer, wenn ich gucke, ein Auszubildender, der bei uns anfängt, ich freue mich, wenn ich ihm die Sicherheit geben kann, dass er bei uns in Rente gehen kann. Und ich glaube, mit dem Zusammenschluss, und jetzt wird ja immer von Verkauf und Übernahme gesprochen. Georg selbst sagt immer wieder, es ist ein Zusammenschluss und wir sagen das auf Augenhöhe und deswegen freue ich mich und für mich ist das eine Ehre, im Vorstand der Social Chain zu sein, mit wirklich einem super, super Team und am Ende ist es ja nicht nur der Vorstand, sondern sind es wirklich die 1400 Mitarbeiter, die das Geschäft vorantreiben.
Also ich wusste auch schon immer vom Georg, dass er ein extrem guter Verhandler ist, aber auf den ersten Blick, wenn man auf den Preis guckt, der da kommuniziert wird, ich meine, man sieht ja immer nur die nackten Zahlen, die ihr rausgebt, dann wirkt das zumindest so, als wenn er auch gut verhandelt hätte. Also ihr beiden Löwen hintereinander hat der Georg erstmal einen guten Deal gemacht. Ihr macht einen Jahresumsatz bei DS, 270 Millionen, es wächst und ihr habt bezahlt irgendwie 220. So, das ist ja erstmal weniger als der Umsatz. Das kennt man ja fast gar nicht mehr in der heutigen Digitalwelt.
Ja, lieber Philipp, wir sind eben auch reell und bodenständig. Und diese Transaktion war ja nicht ein Exit, sondern der Ausgangspunkt für eine gemeinsame unternehmerische Reise. Und ein Teil des Kaufpreises, der größere Teil des Kaufpreises, wurde ja in Aktien bezahlt. Und wenn du jetzt 220 Millionen sagst, ja, dann haben wir eine feste Komponente, das sind 100 Millionen Cash. Ja. Das ist ja bei vielen Digitalunternehmen mit ihren Mondbewertungen nie der Fall. Die handeln ja dann mit irgendwelchen hochbewerteten Aktienkursen. Ja. Also wir haben hier eine richtige, reelle Cash-Komponente, die sehr wesentlich ist, aber Etwas größer noch ist die Aktienkomponente. Die war damals, als wir den Deal verkündet haben, auf der Basis eines Aktienkurses berechnet von 42,20 pro Aktie. Ja, das war der Schlusskurs des vorangegangenen Tages. Heute steht die Aktie bei 54 Euro. Ja, wenn du jetzt die 2,885 Millionen Aktien multiplizierst. 2,855. Also sagen wir mal 2,9 Millionen.
Ich hatte gerade gedacht, ich kriege noch 30.000 Aktien mehr.
Ja, also wenn du die heute, das ist also schon mal 10 Euro pro Aktie mehr, ja, mal rund 3 Millionen Aktien. Also ist der Preis mittlerweile nicht 220, sondern 250 Millionen Euro und das Schöne an der Geschichte ist ja, dass der Ralf und ich und unser ganzes Team und natürlich seine Vorstandskollegen auch daran arbeiten, dass dieser Kaufpreis sich quasi Monat für Monat erhöht und in ein, zwei Jahren wirst du sagen, hoppla, da hat aber der Ralf super verhandelt, denn er hat sich eine schöne Cash-Komponente schon vorab gesichert und ein riesiges Upside-Potenzial durch die Aktien. Ja, und wenn die Aktien... Damals waren sie, wie gesagt, vor 3 Wochen 120 Millionen wert, jetzt sind sie 150 Millionen wert. Die werden irgendwann einmal auch 300 Millionen wert sein und dann wirst du, lieber Philipp, dem Ralf gratulieren, wie weitsichtig er verhandelt hat.
Man muss ja auch sagen, also nur einmal die Zahlen zurecht zurück oder auch den Eindruck, ich glaube, Ralf hat da sehr viel Geld verdient, aber ja auch, wie gesagt, nicht allein, sondern auch für seinen sozusagen Gründungspartner, für seinen Geschäftspartner, der langjährig bei DS dabei war, korrekt, Ralf?
Ja, absolut. Mich stört ja eh, dass das alles so auf das Geld definiert wird. Das ist aber im Geschäftsleben, ist auch legitim. Aber uns ging in der gesamten Verhandlung, natürlich ist es auch eine Verhandlung ums Geld, aber das war nicht der wesentliche Punkt, sondern ich habe ja Anteile der Social Chain. Also ich habe ein Unternehmen, wenn wir jetzt mal aufrunden, von circa 300 Millionen und jetzt bin ich von 620 Millionen, bin ich jetzt Großaktionär. Das heißt, ich habe ja Teile der Social Chain auch bekommen. Und da wir nicht über nur den Kurs jetzt oder Eröffnungskurs auch, sondern ja viel weiter denken in die Zukunft, das, was Georg eben gesagt hat. Und wir haben heute Morgen schon den Witz gemacht, das war so aufregend an der Börse, dass es ja vielleicht auch ein Zufall ist und ich bin in manchen Punkten abergläubisch, dass mein Alter heute der Eröffnungskurs war und ich das erste Mal in meinem Leben mich ein bisschen geärgert habe, dass ich nicht noch älter bin. Aber Georg und ich haben heute entschieden, dass wir jetzt ganz schnell daran arbeiten, dass wir sein Alter im Kurs erreichen.
Insofern. Und darüber hinaus, ja.
Du bist ja auch älter.
Ich werde auch immer älter, aber ich möchte, dass der Aktienkurs schneller steigt, als ich älter werde.
Okay. Also nur in der guten Ordnung, aber bevor wir dann ins Operative einsteigen, du hast gerade gesagt, ihr seid jetzt beide Großaktionäre. Es ist ja auch bei börsennotierten Firmen dann auch schon nachvollziehbar. Ich sage trotzdem mal die Größenordnung, die ich jetzt vermute, bei dir liegt so zwischen 5% und 10% der Aktien, Ralf, nehme ich an, ne?
Du, ob du es glaubst oder nicht, hab's nicht mal ausgerechnet.
Aber so
ich glaube, ich stimmt ungefähr. Aber ich hab's nicht mal ausgerechnet. Also die, wenn ich es mal richtig verstanden habe, wir als Altgesellschafter der DS-Produkte liegen, glaube ich, knapp unter 20% zusammen. Und
Georg, wo liegt die Größenordnung?
So bei 38%.
Okay. Und wir reden da aktuell von der Unternehmensbewertung insgesamt in Summe von so 620 Millionen Market Cap, ne?
Ja, das wird ein bisschen mehr, wenn die Transaktion rechtlich abgeschlossen ist. Im Moment haben wir 11,5 Millionen ausgegebene Aktien. Wenn du die multiplizierst mit dem heutigen Kurs von 54 oder 55, ja, dann sind wir so bei 620 Millionen. Aber die erwähnten 2,8 Millionen Aktien, die die Altgesellschafter der DS-Gruppe erhalten, die werden vermutlich in der ersten Dezemberhälfte beim Handelsgericht eingetragen. Dann steigt die Anzahl der Social Chain Aktien von derzeit den erwähnten 11,5 Millionen auf 14,3 Millionen. Also das ist ja jetzt schon mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu sagen, denn ich wüsste nicht, was den Abschluss dieser Transaktion noch hier gefährden sollte. Das heißt, wir reden also von 14,3 Millionen Aktien mal ja mal 50 oder mal 55, ja, und dann sind wir so in der Größenordnung von 750 Millionen Euro Börsenwert der jetzt erweiterten Social Chain AG.
Wer plant im Mai am 7. und 8. zu unserem OMR-Festival zu kommen, aber noch keine Unterkunft hat, der sollte jetzt vielleicht etwas besser zuhören, denn wir bemühen uns stark, da zu helfen, und zwar mit unserem Partner HRS. Es gibt unter hrs.de/OMR jetzt einen eigenen Bereich, wo ihr euch Hotels oder andere Übernachtungsmöglichkeiten suchen könnt. Das Ganze wie immer bei HRS mit Vorteilsraten für registrierte Mitglieder, mit Miles & More, mit Bahnbonuspunkten bei jeder Buchung und so weiter. Außerdem bietet HRS eine ganze Reihe an Green Stay Hotels. Das sind verschiedene zertifizierte Hotels, die Nachhaltigkeits- und Umweltfreundlichkeitsstandards erfüllen. Zusätzlich kompensiert HRS alle CO2-Emissionen, die rund ums OMR-Festival über die HRS-Plattform abgewickelt werden. HRS ist der digitale Experte für Geschäftsreisen, natürlich nicht nur zu uns, sondern generell überall hin, weit über das Festival hinaus. Wer Geschäftsreisen tätigt, sollte sich einfach genauer mit HRS auseinandersetzen. Wer HRS noch nicht kennt, für den könnte unser Festival ein guter erster Kontaktpunkt sein. Wie immer bei HRS, einfach, flexibel und digital unter hrs.de/OMR.
Zurück zum Podcast. Und lasst mal ein bisschen drüber nachdenken. Am Ende, wie ich euch kenne, ihr wollt ja ein Unicorn bauen. Das ist ja zwar das, was man heute als erstes Mal anstrebt. Das seid ihr noch nicht ganz jetzt, aber das ist ja nicht mehr weit weg. Und man sieht ja auch, aktuell ist ungefähr so der Umsatz ungefähr so groß wie, also der gemeinsame Umsatz von euch beiden zusammen, wie der Börsenwert, also Faktor 1. Das kann man sicherlich auch nach oben schieben, aber man kann ja den Umsatz steigern. Also was ist sozusagen eure Vision? Wie wollt ihr den Umsatz ans Wachsen bringen?
Wir haben uns ja bei der Pressekonferenz vor circa 3 Wochen geoutet, und was ich in meinem Leben, in meinem Geschäftsleben jetzt lernen darf und auch muss, ist, dass man mit Zahlen bei einer AG natürlich sehr vorsichtig und genau umgehen muss. Ich habe mal so gesagt, wenn ich als Familienunternehmer gesagt habe, ich möchte 300 Millionen machen und ich mache am Ende 295 und das Ergebnis stimmt, dann habe ich ja eine schöne Weihnachtsfeier gehabt. Und bei einer Aktiengesellschaft ist es so, wenn du 300 Millionen sagst, habe ich von Georg gelernt, dann fängt ab 305 das an, dass man sagt, ja, das war's, und möglichst mehr. Aber 295, knapp verfehlt, ist verfehlt. Das habe ich gelernt. Und wir haben uns ja bei der Pressekonferenz committed, kann man ja sagen, dass wir gesagt haben, dass wir sehr sicher sind, dass wir in circa 2 Jahren das Unternehmen auf 1 Milliarde Umsatz bringen werden. Jetzt mal unabhängig von der Bewertung, die wahrscheinlich dann ja viel höher ist, aber jetzt rein vom Umsatz her. Und wenn wir die Zahl genannt haben, dann müssen wir und sind wir uns relativ sicher, dass wir das auch erreichen.
Und was macht ihr? Also kauft ihr eher zu oder wollt ihr die bestehenden Marken eher entwickeln? Was ist so ein bisschen die Vision?
Ja, wir wollen natürlich zunächst einmal viel organisches Wachstum erreichen. Ja, durch unseren Zusammenschluss multiplizieren wir ja die Wachstumsperspektiven. Warum? Weil wir die Produkte multiplizieren, weil wir viel mehr Brands haben, die wir promoten und verkaufen können, weil wir auch viel mehr Brands haben, die wir internationalisieren, die wir skalieren können. Ralf hat in seinem Portfolio ja hunderte von Produkten und Dutzende von Marken, die ihr gesamtes Potenzial noch nicht entfaltet haben, weil sie nur in Deutschland im Handel zum Beispiel sind. Ja, wir werden das alles auf E-Commerce, auf Social Commerce bringen und eben auch international ausrollen. Das sind quasi die Wachstumsmöglichkeiten hier unbegrenzt. Und was mir mindestens genauso wichtig erscheint, dass wir ein riesiges Kreativitätspotenzial, ein Ideenpotenzial jetzt hier zusammenbringen. Daraus werden neue Produkte entstehen, neue Marketingideen entstehen. Es wird auch eine neue, vielleicht Unternehmenskultur entstehen, eine neue Tonalität, mit der sich unsere Marken präsentieren. Wir haben viel mehr Outlets, viel mehr Präsenzmöglichkeiten für unsere Marken jetzt. Und all dies zusammen, glaube ich, lässt doch realistischerweise abschätzen, dass wir diese Wachstumsperspektiven, von denen Ralf eben gesprochen hat, nicht irreal einschätzen, sondern dass wir, wenn wir eine gute Arbeit leisten, da auch hier unter eher konservativ realistischen Gesichtspunkten und Einschätzungen hinkommen.
Ich würde für die Zuhörer mal ein Beispiel sogar bringen.
Wir haben ja bei DS vor nicht langer Zeit Deutschlands ältesten Grillhersteller Landmann gekauft. Und wir planen sehr kurzfristig, also erstmal werden wir mit sehr vielen neuen Innovationen kommen. Die Grillkohle kann man nicht neu erfinden, aber wir haben beim Grillen wirklich echt super Innovationen. Und wir planen sehr kurzfristig den Gang nach Amerika. Und unser CEO feiert das immer wahnsinnig, dass Grillen ja ist ja eine Art Religion. Und wie da gerade Social Media, so ein dankbares Social Media Marke, das Thema Grillen, wo es gar nicht darum geht, kriege ich jetzt den größten Influencer mit Millionen von Abonnenten, sondern wie viele Mikroinfluencer habe ich, die alle gerne grillen und was man daraus aufbauen kann. Und da planen wir beispielsweise mit Landmann ganz, ganz große Dinge in Deutschland, in Europa, aber auch über den Teich und speziell in Amerika werden wir sehr kurzfristig damit anfangen.
Was und Philipp, weil du immer so kapitalmarktorientiert bist, schau dir mal die Bewertung von Weber Grill an. Ja, so, die sind so bei dreimal Umsatz oder
dreieinhalb.
Oder dreieinhalb Mal Umsatz. Ja, da müssen wir gar nicht mal hin mit Landmann. Ja, aber wenn du Landmann Grills ausprobierst und die mit Weber Grills vergleichst, und ich mache das wirklich, ich bin ein leidenschaftlicher hier Griller, war bisher Weber Grill, Weber Grilleur, ja.
Und das Weber war natürlich nicht
Weber
mehr.
Wirtschafter, ja, und das hat mir der Ralf jetzt übel genommen, ja. Und ich kann ich auch wirklich sagen, die Landmann Grills sind mindestens genauso gut, ja, aber in einigen Teilen eben auch innovativer. Und warum? Weil der Ralf so ein Produkt, ich möchte fast sagen, Fetischist ist, ja, ein Perfektionist, dem fällt immer wieder was Neues ein, ja, und ich bewundere seine Liebe und seine penible Herangehensweise, wie er Produkte denkt und wie er sich in sie verliebt und wie er ständig an Verbesserungen arbeitet. Und deswegen bin ich sicher, dass Landmann in Zukunft hier der unternehmerische und innovativere Grillanbieter sein wird. Und wir werden definitiv auch eine innovativere Social-Media-Strategie als Weber Grills machen. So, und jetzt frage ich dich, was hindert uns eigentlich daran, nicht in die Dimensionen von Weber Grill zu kommen? Ja, ein Beispiel, eine große Marke, die wir jetzt gemeinsam bauen wollen.
Für was, also das ist ein super Beispiel, finde ich. Landmann, also Grille, kann man jetzt demnächst bei euch erwarten. Für welche Produkte glaubt ihr denn, dass in Zukunft Social Chain noch steht? Aktuell steht es ja vor allen Dingen für euch beide als Personen. Das steht auch ein bisschen für das Modell, eine Sache sozusagen D2C zu verkaufen oder auch über den Handel mit dem Ralf. Das ist sozusagen das, was man mit der Social Chain Group verbindet. Aber was für Produkte werden die Breite der Bevölkerung irgendwann mit Social Chain verbinden? Grill ist ein Thema. Was kommt noch?
Das wird, da reicht wahrscheinlich der Podcast jetzt nicht, um das aufzuzählen, aber ich bringe trotzdem ein paar Beispiele, weil wir denken da so breit. Heute hat die Social Chain ja schon eigene Linien, wie eine eigene Food-Linie mit Koro, mit Klassenbio und so weiter. Sie haben aber auch eine Home and Living-Sparte. Und wir kommen ja mit Produkten aus den verschiedensten Warengruppen, teilweise auch in diese Gruppen rein, wo wir auch sagen, da in dem Bereich haben wir auch was. Aber wir haben natürlich auch sehr viel, und so ist DS ja groß geworden, innovative Produkte, Produkte, die es so in der Art vielleicht gar nicht gibt, wo wir irgendwie nochmal einen draufsetzen, was anderes entwickeln, wenn wir Innovationen in ein Produkt nochmal reinbringen. Und das kombiniert mit Social Media hat natürlich neben den Marken, ob wir Beam nehmen, größter Weltmarktführer im Samovar-Bereich, Kaffee- und Tee-Spezialist, aber wir haben auch über die Marken hinaus Produkte, die jetzt gar keine Marke in dem Sinne sind, aber eine Innovation haben, wo wir bei DS heute mit Produkten Millionen von Stück verkaufen, die wir natürlich Social Media und Social Commerce mäßig noch ganz anders bespielen können. Plus Markenaufbau, Höhle der Löwen von verschiedenen Projekten. Also da kommen ja wirklich ganz, ganz viele Dinge dazu.
Aber vielleicht können wir festhalten, wir haben dann so Zentralkategorien, die heißen Food, Home and Living und Beauty und Wellness.
Okay.
Die drei sind im Fokus und dann kommen eben noch diese vielen, ich sag mal, Innovationshighlights, von denen der Ralf gesprochen hat, dazu. Und dann wird es manchmal Einzelprodukte geben, die vielleicht mehr verkaufen, als eine langjährige Marke das schaffen kann. Ja, das sind dann immer wieder unsere hier Glücksgriffe. Und der Ralf hat über die letzten 20 Jahre eine beeindruckende Zahl von Glücksgriffen hier hingelegt, sodass man da nicht mehr von Glück, sondern definitiv von Können sprechen muss.
Man, ja? man sagt ja so, ne? Ja. Immer Glück haben ist irgendwann auch Können.
Ja, genau.
Also nimm mal, ich meine, das wurde ja auch schon oft diskutiert, auch bei uns im Podcast, aber nimm mal so ein, zwei wirklich Königsglücksgriffe von dir, Ralf, immer so ein bisschen hier den Hörern, die jetzt zum ersten Mal hier reinschalten in die Story, zu illustrieren, was du so getroffen hast als produktmäßige Innovation?
Ja, das ist immer einfach zu sagen, was hinter einem liegt. Ich sag dir jetzt mal, guck jetzt mal in die Zukunft und bin mal Hellseher. Ich sage dir, dass wir ein Riesengeschäft haben bei Einzelprodukten mit Heißluftfritteusen. Wir werden jetzt Ende des Jahres ein Produkt bringen, die erste Heißluftfritteuse mit zwei Auszügen und mit zwei Heizzonen. Das heißt, du kannst nicht nur Pommes in gesund in der Heißluftfritteuse machen, sondern deine Chicken McNuggets mit unterschiedlichen Temperaturen. Und ich sage heute voraus, das wird ein Artikel, wo wir in dem ersten Jahr, ich bin jetzt mal vorsichtig, zwischen 7 und 10 Millionen Umsatz mit einem einzelnen Produkt machen würden, was es heute noch nicht gibt. Und daran lasse ich mich messen. Also kannst mich gerne spätestens in einem Jahr zu deinem Podcast einladen. Und dann wirst du sagen, Ralf, warum hast du so untertrieben damals beim Podcast? weil der Umsatz ist doch inzwischen viel größer.
Hast du das ausgedacht?
Philipp, Heißluftfritteusen hat mir der Ralf ja auch nahegebracht. Ich kannte das auch nicht. Ja, ich habe immer gedacht, so frittieren hat was zu tun mit heißem Fett oder mit heißem Öl, irgendwie ungesund und fettig. Und das geht mit Heißluft.
Ohne
ja?
Fett und ohne Öl.
Ja.
Und wer wo kommt die
her? Das muss jeder Haushalt haben.
Aber Ralf, ist das deine Idee gewesen? Hast du das wirklich originär ausgedacht? Hast du das irgendwo gesehen? Irgendwie auf irgendeiner Messe in Asien und sagst, Mensch,
nein, das ist wirklich so, dass bei uns ist es nicht nur Ralf Dümmel in der Größenordnung. Auch ich habe immer sehr viele Ideen. Oft ist es ein Brainstorming, dass wir drüber reden, können wir nicht die Heißluftfritteuse mit zwei Stufen machen? Und dann kommt irgendwie ein Mitarbeiter und sagt, ja, aber will ich doch nicht alles zusammenmatschen, machen wir doch zwei Auszüge. Und es ist wirklich so, diese Idee ist vor ein bisschen mehr als einem halben Jahr entstanden. Ich persönlich werde im Teleshopping in ungefähr einer Woche persönlich die ersten hoffentlich 20.000 Stück, da lasse ich mich auch dran messen, verkaufen als Uraufführung. Und dann gehen wir relativ schnell in den Handel. Und das ist ein Produkt, was es heute noch nicht gibt. Und ich finde es immer viel ehrlicher, nicht zu sagen, ja, da habe ich einen Glücksgriff gehabt und aufzuzählen, sondern zu sagen, was in die Zukunft. Und ich garantiere heute, dass es nicht nur ein umsatzstarkes und ein ergebnisvernünftiges, ich muss immer aufpassen, falls unsere Kunden zuhören, also so viel Geld verdienen wir an der Fritteuse gar nicht. Ja. Nein, wir haben ein gutes Ergebnis, werden einen Riesenumsatz haben und das ist jetzt einfach mal was Neues, was kommt, aber das ist ein Beispiel von ganz, ganz vielen.
Und sag mal, sind denn deine alten Partner im Handel jetzt so happy, wenn sie das beobachten, was ihr da macht, dass ihr jetzt auch denen ja begegnet, nicht mehr nur als Zulieferer, sondern jetzt auch auf einmal als jemand, der auch versucht, direkt über die sozialen Kanäle, sozusagen über den Georg, auch direkt an den Endkunden zu verkaufen. Das kann ja dann im Handel eigentlich nicht schmecken, würde ich mal sagen.
Na, das ist ein großes Thema. Ist es eigentlich, findet der Handel das eigentlich gut oder nicht? Und meine Aussage ist immer, der Handel findet gute Umsätze gut. Und ich bin überzeugt davon, dass wir, obwohl wir auch eine Social-First-Strategie fahren und dass wir auch eigene Webshops logischerweise bei den Marken forcieren wollen, schaffen wir durch diese Kombination Social Chain und DS-Produkte für wenig Geld eine extreme Möglichkeit, Marken zu schaffen und Marken aufzubauen. Und eine bekanntere Marke wird mehr nachgefragt. Und was wir erleben werden, ist, obwohl wir die Marke bekannter machen, größer machen und auch im eigenen Shop dann dadurch mit besseren Margen mehr verkaufen, wird die Nachfrage im Handel dadurch trotzdem größer. Es ist im Kleinen, erleben wir das bei Höhle der Löwen. Was wir da online in der ersten Nacht und relativ schnell auch an Umsätzen machen, aber egal wie breit wir verteilt sind, dass jeder Handel, egal ob das ein Discounter ist, ein LEH ist, ein Drogeriemarkt, ein Möbelhaus, ein Baumarkt, Teleshopping, alle sind dann happy und das erhoffen wir uns, wenn wir starke Marken, bewertungssichere Artikel in guter Qualität zu einem vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis schaffen, dann sind wir überzeugt, dass wir online wachsen werden, aber auch am Regal wachsen werden und es schadet auch nicht, wenn wir eine Marke platzieren, dass wir von einer Marke im Jahr 200 Millionen Handzettel bestücken, wo die Marke abgebildet ist, dass wir in 10.000 Filialen sind mit der Marke. Das ist auch ein Schaufenster, wo man eine Marke bekannt machen kann. Und das kombiniert mit Social Media und Social Commerce, glauben wir, dass der Handel sehr glücklich sein wird. Plus, was man nie vergessen darf, und das habe ich in den Gesprächen jetzt mit dem Handel oft gehabt, die Social Chain hat ungefähr 86 Millionen Abonnenten. Und spaßeshalber haben Georg und ich mal gesagt, haben wir jetzt nicht 86 Millionen potenzielle Produktmanager und Managerinnen? Also kriegen wir nicht aus diesem Fundus auch Ideen raus, die wir schaffen, Neuheiten, neue Artikel? Und wir sind innovativ, aber wenn wir nochmal einen Anstoß von außen kriegen, sind wir dann noch schneller, noch besser und kriegen einfach mehr neue Artikel. Und das braucht der Handel unbedingt, neue Ideen und innovative
Produkte. Welche Kanäle sind das im Wesentlichen bei euch? 86 Millionen sind ja die Abonnenten, die ihr im Social-Media-Kontext habt. Das bezahlt, meinst du ja gerade. Ist das vor allen Dingen Instagram oder wo leben die am meisten?
Ja, wir sind da eigentlich plattformneutral, ist ja auch wichtig. Es kommen ja wieder neue Plattformen dazu und manche werden ein bisschen älter. Die sind über Facebook, über Instagram, TikTok, ja. Also alle Social Media Plattformen, Snapchat natürlich auch Twitter, ja. Sind auch in unterschiedlichen Ländern etwas natürlich je nach Plattform unterschiedlich verteilt. Aber so setzt sich das zusammen und wie der Ralf schon sagte, wir nutzen diese Social Communities ja nicht, um direkt abzuverkaufen, sondern viel wichtiger ist, über welche Themen sprechen die, wofür interessieren die sich. Also das sind, wenn man so platt sagen will, also eigentlich unsere besten Trendscouts, ja, und darüber können wir Themen aufnehmen, aber wir können auch Themen vermitteln und eine Art Agenda-Setting betreiben, weil wir über diese Social-Media-Kanäle ja selber, wir produzieren ja unsere Videos und haben Redaktionen dafür, so wie bei kleinen Fernsehsendern. Also wir können da echt auch Themen setzen. Wir können zwischendurch auch über konkrete Produkte reden. Das alles werden wir jetzt noch alles ein Stück weiter erfinden. Da ist noch gar nichts so richtig fertig, sondern wir befinden uns hier wirklich in einer explorativen Phase, in einer Erfindungsphase, in einer Kreativitätsphase, die jetzt erst richtig angeheizt wird durch unsere Kooperation.
Und sagt man jetzt, haben wir gerade am Anfang besprochen, ist heute ein besonderer Tag für die Firma oder vorgestern war der dann, wenn der Podcast erscheint, weil ihr jetzt nicht nur mehr nur börsennotiert seid, das war die Social Chain ja vorher auch schon, sondern es ist jetzt das sogenannte Uplifting erfolgt. Ihr seid jetzt sozusagen im Prime Standard gelistet, also einem Börsensegment, wo auch Fonds rein investieren dürfen, wo die viel mehr Transparenz herrscht. Das ist jetzt sozusagen neu und prompt ist auch der Kurs schon mal angesprungen.
Ja, wir haben heute, ich glaube, das kann man ohne Übertreibung sagen, einen Traumstart im Prime Standard der Börse Frankfurt hingelegt. Der Kurs ist um 8-9% nach oben geschnellt. Und was auch ganz wichtig ist, bei ganz starken Handelsumsätzen. Ja, noch nie wurde die Social Chain Aktie so stark gehandelt wie heute. Wir haben insgesamt, glaube ich, eine sehr positive mediale Begleitung und haben auch aus Aktionärskreisen ja praktisch nur Glückwünsche bekommen. Also wichtig ist mir auch darauf hinzuweisen, dass hier wir keinen Exit in irgendeiner Form hier hingelegt haben, wie das ja manchmal bei Companies passiert, die einen IPO machen. Für manche ist dann der IPO schon eher das Endziel, ja. Für uns ist es der Ausgangspunkt für einen neuen, großen unternehmerischen Weg, den Ralf und ich und natürlich hier das ganze Team gemeinsam in Angriff nimmt. Und so haben wir heute einen Meilenstein erreicht, aber dieser Meilenstein ist nur ein Ausgangspunkt. Wir stehen erst am Anfang, und das ist, finde ich, schon ein tolles Lebensgefühl, das man in so einem Moment spüren kann.
Also am Ende kann man fast sagen,
ja, vielleicht ganz kurz noch, ja. Georg durfte diese Momente ja schon zweimal haben, mit sehr erfolgreichen Geschichten aus seiner Vergangenheit. Für mich war es heute das erste Mal überhaupt in der Börse zu sein, wirklich so viele Gänsehautmomente, so viel spezielle Momente, das ganze Flair mitzukriegen, mit dem Team da zu sein. Und ich glaube, das war ein ganz, ganz besonderer Tag für 550 DS-Leute, für 850 Social Chain-Mitarbeiter, also für alle 1400 Mitarbeiter, sowas Besonderes heute. Und wirklich Gänsehaut pur, also wirklich so aus der Garage entstanden. Und für mich ist so dieses Listing jetzt im Prime Standard so ein bisschen so, du bist in die Champions League gekommen und ist wirklich was ganz Besonderes.
Man muss ja sagen, es ist am Ende fast nochmal so ein richtiger kleiner IPO in sich, ne? Also es, obwohl die Firma schon vorher schon sozusagen börsennotiert war, jetzt kam nochmal, wenn man das so, man hört das ja auch bei euren Beschreibungen raus, so eine Art eigentlicher IPO, dieses Uplifting kann man fast so bezeichnen, oder?
Ja, ja, genau. Die Banker sagen dazu Re-IPO, weil wir eben schon vorher gelistet waren. Aber das bisherige Listing war ja an der Börse Düsseldorf im Freiverkehr, im ungeregelten Markt. Und im Prime Standard jetzt sind wir sozusagen in die erste Liga des Kapitalmarktes aus, aufgestiegen. Und das bedeutet, dass, dass unsere Zielgruppe für die Anleger sehr viel größer und sehr viel potenter geworden ist, denn es gibt sehr viele Fonds, ich würde sagen, vielleicht drei Viertel aller großen Fonds, die gemäß ihrer eigenen Statuten auch nur in Aktien oder Wertpapiere, die im Prime-Standard gehandelt werden, investieren dürfen. Und insofern hat sich heute unser Zugang zum Kapitalmarkt substanziell erweitert.
Und ich habe auch gesehen bei der Recherche, eine wichtige Firma bei Social Chain, die wir ganz gut kennen, weil sie so ein großer Werbetreibender im Podcast-Space ist, sind ja die Kollegen von Koro, die waren immer schon, glaube ich, bei euch irgendwie eines der heißesten sozusagen Tickets im Portfolio. Da kann man jetzt nachlesen, könnt ihr sogar relativ günstig weiter zukaufen, korrekt? Also das konnte man bei euch aus der...
Ja, das war aber dieses relativ günstig muss ich sofort relativieren, weil das quasi eine reine Bilanztechnik war in unserem IFRS Halbjahresabschluss. Wir sprechen darüber, wie wir mit Koro den Weg gemeinsam weitergehen, und zwar deutlich expansiv weitergehen. Koro hat ja ein außergewöhnlich beeindruckendes Wachstum hingelegt in den letzten zwei Jahren. Die Gründer von Koro und jetzt auch weitere Führungskräfte sind ausgezeichnete Unternehmer. Die haben ein Produktportfolio aufgebaut, das irgendwie von 20 Artikeln auf jetzt 1100 gewachsen ist. Ich verfolge ja Koro schon als Frühinvestor. Ich bin ja eingestiegen als die noch, glaube ich, ungefähr 1 Million Umsatz gemacht haben. Und in diesem Jahr werden sie deutlich über 60 Millionen Umsatz machen, haben mittlerweile eine Marke geschaffen, die vornehmlich online aufgebaut wurde und mit, ich würde mal sagen, einem Marketingbudget, das zu über 90% auf Social Media ausgerichtet ist, ist insofern ist es quasi ein Vorzeigebeispiel für Social Commerce, wie wir ihn bei der Social Chain verstehen. Und jetzt ist quasi eine interessante Neuerung passiert. Koro gibt's auch im Handel, gibt's auch bei DM, gibt's auch bei Rewe. Und was wir dann hier registriert ist, Koro, der Bekanntheitsgrad von Koro wächst kontinuierlich und viele Kunden, die Koro im Handel gesehen haben oder auch gekauft haben, die gehen danach auf den Webshop von Koro und stellen fest, oh, da gibt's ja nicht nur die 5 Produkte, die wir im Handel gesehen haben, sondern 500 oder 800 Produkte, darunter viele einmalig innovative Produkte zu besonders günstigen Preisen. Und da spürt man dann die gegenseitige Befruchtung zwischen Online-Vertrieb und Handelsvertrieb, wie im Ralf vorhin dieses Zusammenspiel, glaube ich, eindrucksvoll geschildert hat.
Also am Ende geht es auch ein bisschen darum, generell von der Story her, ne, es gab ja so mal das Vorbild, da hatten wir auch drüber gesprochen, Georg, also The Hut Group, ne, auch eine Börsenfirma aus England, die das auch schon so macht. So, und man weiß ja auch, so Direct-to-Consumer gibt ganz besondere Multiples, wird von der Börse auch besonders geschätzt. Der klassische Handel wird ja an den Börsen nicht so geschätzt, kann man einfach sagen. Jetzt hast du dir das dann zweimal überlegt, zu sagen, jetzt investiere ich in so großem Maße in eine klassische Handelsfirma, die der Ralf da gebaut hat, weil an den Börsen, da mag man das ja eigentlich gar nicht so.
Sag mal, Philipp, wohin hast du gesagt, er hat es günstig gekauft? Jetzt hat er im großen Maße investiert. Also, verstehe ich jetzt nicht ganz.
Ja, du, aber ich verstehe deine Frage total. Als wir darüber gesprochen haben, habe ich zum Ralf gesagt, du, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, damit wir nicht unsere Social Commerce Equity Story verwässern. Und dann sind wir drauf gekommen, nein, wir verwässern nicht, wir erweitern sie und vor allem wir verstärken sie. Indem wir Handelsvertrieb und Onlinevertrieb kombinieren und alles, was mehr Umsatz und bessere Margen bringt, glaube ich, ist gut für die Börse. Und wenn wir diese Wachstumsstory hier nachweisen können, dann werden die Bewertungsmultiples entsprechend sich anpassen. Die sind ja im Moment für die Social Chain noch gar nicht so hoch. Ne? Hast du ja vorhin auch gesagt. Vielleicht sind wir Ende des Jahres, also mit Integration der Aktien, die wir an die DS-Gesellschafter ausgeben, an die 750 Millionen hier im Börsenwert, schätzungsweise mal, ja, liefern aber schon in diesem Jahr über 600 Millionen Umsatz und im nächsten Jahr kann ich das noch jetzt wegen hier Guidance Punkten in unserem Prospekt noch nicht so genau sagen, aber du kannst davon ausgehen, dass wir schon den Ehrgeiz haben, zwischen 30% und 40% zu wachsen. Ja, das heißt, wenn wir einen Börsenmultiple, was ja üblich ist, des nächsten Jahres hier nehmen würden, dann sind wir schon noch konservativ hier bewertet. Und wenn wir diese Social Commerce Story jetzt erweitern und ich will auch sagen, vervollkommnen, ja, dann werden sich diese Multiples schon entsprechend anpassen.
Ja, und alleine, wenn wir in 2 Jahren 1 Milliarde machen wollen, dann sieht man ja schon, dass wir von der Bewertung da noch Potenzial haben.
Absolut, absolut. Und wie muss man sich das jetzt vorstellen? Ich meine, ich habe euch beide jetzt überredet, hier in den Podcast zu kommen. Gleichzeitig seid ihr jetzt beide auch sozusagen gemeinsam auf Roadshow. Also kann man da jetzt wirklich Ralf und Georg erleben, wie ihr dann bei Fondsmanagern sozusagen sitzt und denen erklärt, was ihr vorhabt und sozusagen da jetzt versucht, irgendwie die großen institutionellen Investoren zu überzeugen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Da kommen ja neben Georg und mir noch ein paar Leute ins Spiel. Der Vanja, unser CEO, der exzellent in den Sachen ist und auch unseren Finanzvorstand mit der Riesenerfahrung des Christian Senitz. Das ist ja eine Teamarbeit am Ende. Ich selber gehe sogar mit Vanja auch mal einen Tag auf Roadshow. Vanja kommt gerade aus Amerika, war da auf großer Roadshow und hat auch noch ein paar vor hier in Deutschland. Das teilen die sich auf. Der Aufsichtsrat macht, glaube ich, gar keine Roadshow.
Nein, ich bin bei den ersten Roadshows war ich dabei, in Deutschland, aber auch in England. Aber typischerweise natürlich geht der Vorstand, der CEO und der CFO hier auf Roadshow. Ralf geht manchmal mit in Deutschland, weil er natürlich da einen hohen Bekanntheitsgrad hat und glaube ich hier unsere neue Partnerschaft einfach sehr lebensnah und eindrucksvoll vermitteln kann. Ich selbst bin bei dem einen oder anderen Call auch dabei, vielleicht auch bei dem einen oder anderen Meeting, aber hier die wesentlichen Akteure der Roadshow müssen immer sein CEO und CFO.
Unser Partner, die TK, also die Techniker Krankenkasse, die haben neben vielen anderen Leistungen auch einen Preis, einen Award, den sie vergeben, gemeinsam mit dem Handelsblatt. Und zwar geht es darum, Firmen auszuzeichnen aus dem Gesundheitssegment. Startups, vor allen Dingen junge Firmen, die helfen dort, Innovationen reinzubringen, das Gesundheitssystem voranzubringen, zu digitalisieren möglichst. Wer so etwas macht von euch, wer zuhört, sagt, okay, ich habe eine junge Firma, ich bin genau in dem Bereich tätig, ihr könnt gewinnen. Ihr könnt beim sogenannten Health E Award gewinnen. Ihr müsst euch nur bewerben, bis zum 3. Mai geht das noch. Dann gibt es einen Preis, der wird verliehen hier in Hamburg am 10. Oktober. Man bekommt zum Beispiel ein Media- und Kommunikationspaket von OMR im Wert von 10.000 Euro, wenn man dort auf den ersten 3 Plätzen liegt und vieles mehr. Also ziemlich einfach teilzunehmen. Ihr müsst nur in dem Bereich tätig sein, Unterlagen einreichen, die sind aber relativ schlank. Alle Informationen dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Findet ihr auch unter health-i.de, also health-i.de oder in einem extra dafür aufgeschriebenen Artikel auf omr.com. Haben meine Kollegen nochmal aufgeschrieben, wer zuletzt so gewonnen hat, was man da genau tun muss. Einfach googeln, OMR, health-i, werdet ihr alles finden. Ich hoffe, wir sehen uns im Oktober bei der Preisverleihung hier in Hamburg auf der Bühne. Zurück zum Podcast. Und erwartet ihr euch von den zukünftigen Investoren, dass es im Wesentlichen Profi-Investoren sind? Oder gibt es da auch die Hoffnung, dass da jetzt, sagen wir mal, viele Menschen wie ich oder wie mein Bruder oder meine Mutter sagen, Mensch, die beiden Jungs, die kenne ich noch aus dem Fernsehen, die finde ich cool, die sind erfolgreich, da investiere ich jetzt auch. Also was ist sozusagen eure Zielgruppe da bei der Investorenschaft? Sind es auch mehr so die normal, sagen wir, die Kleinanleger?
Naja, wir werden noch in diesem Jahr eine kleinere Kapitalerhöhung hier durchführen und da werden vor allem institutionelle Anleger angesprochen. Jetzt kommt hinzu, dass hier durch das große Medienecho, das hier Ralf und ich da gemeinsam quasi durch unseren Zusammenschluss hier ausgelöst haben, wir auch für Retail-Investoren, also sagen wir, Endkunden, ja, interessant geworden sind. Die Anzahl unserer Aktionäre hat wirklich enorm zugenommen. Ja, am Anfang des Jahres hatten wir 1000 Aktionäre. Am Ende des heutigen Tages, vermute ich mal, werden wir über 4000 Aktionäre haben. Und das ist ja auch gut. Ja, wir wollen ja eine populäre Aktie werden, aber den Grundstein für jede stabile Aktie bilden natürlich institutionelle Investoren.
Mhm. Aber wir wurden heute im Interview gefragt, dass die Löwenaktie ja jetzt groß gekommen ist. Also wir fanden das schon interessant, wie das gesehen wird. Und am Ende, ich bin da ja so und sag, jeder, der an uns glaubt und an die Social Chain glaubt, ist herzlich willkommen, uns auf dem Weg zu begleiten. Der größte Anleger, der mit einem Fonds und Millionen kommt, und jeder Kleinanleger, der sagt, ich kaufe mir auch ein paar Aktien und will das Thema begleiten, ist herzlich willkommen, uns bei unserer Geschichte zu begleiten.
Ist eigentlich auch ganz geil. Das ist so ein bisschen die.
Also auch deine Mutter und dein Bruder. Herzliche Grüße an die beiden und die können gerne auch Aktien von uns kaufen.
Also am Ende muss man schon wirklich sagen, ihr schafft es da vielleicht wirklich auch über dann wieder diese Löwenpräsenz im Fernsehen, vielleicht eine Art Volksaktie zu bauen, dann unter dem Löwenaktie-Kürzel sozusagen zu sagen, okay, da kann man dann halt irgendwie wirklich mal mit den Jungs gemeinsam investieren und nicht nur vom Fernseher sitzen.
Ja. Das ist toll, man lebt das mit, ne? Vielleicht. Also, das
ja, kann man ja schon machen. Doch mit. Also, wenn du dir was treffst im Fernsehen, wenn du da sitzt und demnächst irgendwie da dich für irgendein Startup entscheidest, dann konnte man bisher nur zugucken. Jetzt kann man halt, indem man bei dir hinten drin sitzt als Investor, vielleicht auch dann ein bisschen sozusagen von dem Rückenwind genießen, den du dann da vielleicht irgendwie reinholst, wenn du da das nächste Top-Startup im Fernsehen castest.
Oder auf dem Sessel sitzen und schimpfen, wieso kann der Ralf jetzt da investieren? Oder an mich glauben und sagen, er investiert mehr Geld. Richtig als falsch. Aber man kann natürlich auch mal sagen, oh, bitte jetzt nicht mit meinem Geld da so umgehen, der du willst.
Die ganz wichtige Frage.
Ja? Ich glaube, Ralf wird hier eine Zustimmungsquote haben, die deutlich über 90% sein wird. Ja, und ich finde, die Idee ist schon genau richtig, hier Thema Volksaktie. Ich glaube, wir haben keinen IPO in letzter Zeit erlebt, der so ein breites Medienecho gefunden hat und der auch über die Massenmedien so viel Resonanz gefunden hat. Und unsere Hoffnung ist zweierlei. Zum einen, dass natürlich unsere Aktie populär wird. Zum zweiten aber auch, dass die Aktienkultur in Deutschland weiter an Fahrt aufnimmt, dass wir noch mehr Leute für Aktien interessieren, für den Kapitalmarkt interessieren, für die Möglichkeiten, sich auch ihr Vermögen längerfristig anzulegen und zu vermehren. Denn mit Sparbüchern kannst du heute nichts mehr gewinnen, sondern eigentlich nur noch verlieren. Und wir brauchen in Deutschland diese Aktienkultur, und auch wir müssen auch diese Skepsis gegenüber dem Kapitalmarkt überwinden, denn der Kapitalmarkt ist das Lebenselixier der Marktwirtschaft, und je mehr Unternehmen wir an der Börse haben und je mehr Unternehmen erfolgreich an der Börse sind, umso mehr Wachstumschancen hat dieses Land, umso mehr Chancen auf Innovation und auch eben internationale Wettbewerbsfähigkeit hat Deutschland damit.
Also mir wäre trotzdem nochmal wichtig zu sagen, Entschuldigung Philipp, dass wir natürlich das Löwenaktie, wir finden das selbst sehr charmant, aber die Social Chain ist am Ende ja viel, viel mehr als Löwen. Das ist ein Part, ein kleiner Teil, aber wir haben so viele Marken, so viele Sachen, so viel Internationalisierung vor uns, dass mögen wir. Auf der einen Seite lieben wir das, auf der anderen Seite sagen wir, oh Mensch, jetzt definier uns bitte nicht auf Löwenaktie, weil wir sind viel mehr als nur die Höhle der Löwen, obwohl Georg und ich die Höhle der Löwen natürlich lieben.
Und auch weitermachen, also bleibt der Show auch beide weiterhalten.
Ja, offiziell gibt es da kein Statement. Georg ist einfach so frech und gibt dann trotzdem ein Statement dazu ab. ich bin immer derjenige, der sagt, also die früher Staffel ist ja bereits schon aufgezeichnet. Da sind Georg und ich, das wird sich im Frühjahr im Fernsehen für uns beide ein bisschen komisch anfühlen, weil da sind wir ja noch Gegner, weil es bereits aufgezeichnet wurde.
Nicht Gegner, wir sind Wettbewerber.
Wettbewerber. Und sind aber dann, jetzt wird geplant für die Herbststaffel, da gehen jetzt gerade die Gespräche los, was völlig normal ist vom Zeitpunkt her. Und da wird es einen Weg geben, Georg und ich lieben die Höhle der Löwen. Und aber in welcher Form, wie was weitergeht, dann. Aber habe ich dir noch nie gesagt, Georg, ja. Das muss ich an der Stelle mal sagen. Den besten Post, den ich von dir bei Twitter und Instagram jemals gelesen habe, war, dass deine Prognose ist, bevor Ralf Dümmel die Höhle der Löwen verlässt, muss der Papst aus dem Vatikan ausziehen, hast du geschrieben. Das habe ich dir noch nie gesagt. Ich habe nämlich jetzt mal die Gelegenheit. Ja. Das war der beste Post von dir.
Das war eine Reaktion von mir, weil irgendjemand gesagt hat, fliegt, genau. Es hat doch irgendeine Zeitschrift, genau. So eine reißerische Schlagzeile.
Millionenskandal, Dümmel fliegt raus.
Ja, Dümmel fliegt raus.
Mit Fragezeichen.
Ja, genau. Da habe ich mir gedacht, Mensch, das gibt's ja überhaupt nicht. Bevor Ralf Dümmel die Höhle der Löwen verlässt oder rausfliegt, davor wird der Papst den Vatikan verlassen, ja. So, und das meine ich auch so, und deswegen konkretisiere ich noch etwas die Antwort auf deine Frage, Philipp. Also ich sage Prognose Nummer 1, ja, es wird weiterhin dümmeln in der Höhle der Löwen. der Ralf bleibt ein Eckpfeiler für das Format Höhle der Löwen. Er gehört zum Attraktivitätsinventar und es wäre ja wirklich dumm, wenn wir dieses Potenzial vom Ralf für die Höhle der Löwen hier irgendwie verschenken oder einschränken würden. Nächste Prognose, ich bleibe der Höhle der Löwen erhalten, aber wir werden uns natürlich auf Dauer nicht hier zwei Sitze im Investorenpanel hier erhalten, sondern wir werden gemeinsam einen hier besetzen. Es gibt vielleicht, das fänden wir beide eigentlich ganz witzig, wird es vielleicht ein paar Folgen geben, wo wir zusammen auf einem Sofa sitzen.
Und, ja, das ist geil. Ja.
Weißt du, und das ist jetzt so eine spontane Programmidee von mir, die du jetzt exklusiv bekommst. Ja,
aber gut, wenn jemand was im Fernsehen versteht, dann ja du. Also ich meine TV, das ist
das. Ja, eben, deswegen denke ich ja da schon ein bisschen weiter. Also ich sag mal, wenn ich Fernsehchef von Vox wäre, dann würde ich sagen, setz doch den Kofler und den Dümmel auf eine Sessel. unter der Bedingung, dass die ihre Argumentationen, ihre Abwägungen, ihre Kritik öffentlich quasi vortragen müssen, ja? Nicht so irgendwie geheimnistuerisch hintenrum und so, ja? Sondern ich möchte, dass die beiden hier sagen, was sie von dieser Firma halten, was sie bereit sind zu bezahlen und sowas ähnliches. Das wäre doch dann so eine in sich geschlossene, glaube ich, attraktive Veranstaltung. Nicht auf Dauer, aber hier und da mal wäre eine Programmidee von mir. Ansonsten wird es natürlich so sein, dass wir uns abwechseln. Und was ich sagen kann, ist natürlich, dass der Ralf deutlich häufiger da sein wird als ich. Und das ist auch seinem Beliebtheitsgrad zu Recht geschuldet.
Philipp, ich habe eine Frage an dich.
Ja.
Weißt du, ob der Vox-Chef deinen Podcast hört?
Ich glaube, es erreicht ihn. Ich glaube, es erreicht ihn.
Ja. Liebe Grüße, Sascha. Du hast ja Georg eben gehört. Ja. Und Sony auch. Die Chefin, die liebe Astrid von der Produktionsfirma, hört ihn ja vielleicht auch.
Ab jetzt auf jeden Fall, genau.
Ja, wer sagt denn, dass wir keine programmatischen Anregungen geben dürfen? Ja, wir sind ja Löwen, wir sind Unternehmer, wir haben auch so, ich sage mittlerweile eine gewisse Fernseh- und Unterhaltungserfahrung. Also ich würde sagen, wieso soll unsere Innovationskraft sich nur auf Social Chain beschränken? Wir können ja auch weitere Ideen noch hier auf die Straße bringen.
Absolut, ja. Absolut.
Also ich habe 20 Jahre Fernsehen gemacht, also ein bisschen was kann ich auch dazu sagen.
Genau, ein Sofa statt einem Stuhl, das wird man schon noch machen können. Ne?
Ja.
Also Männer, ich fand es großartig, dass ihr mir die Chance gegeben habt, kurz mal reinzuhören an so einem ja doch großen Tag für euch. Also Glückwunsch dazu zu dem Listing, zum Uplift im Börsenkurs. Wie gesagt, wer jetzt irgendwie sagt, okay, bei den Jungs ziehe ich ein Ticket. Aktuell kosten die Tickets 55 Euro, also das ist der Share Price. Und ihr habt jetzt ja gehört, was da geplant ist. Man weiß es ja am Ende nie ganz genau, aber die Pläne sind groß. Von der Heißluftfritteuse habe ich jetzt gehört, bis zu vor allen Dingen auch Internationalisierung. weiteren Nüssen und Koro-Produkten aus der Drogerie von Koro. Da würde ich mich sehr freuen, weil das ist auch ein Podcast-Treiber im Werbemarkt, der Podcast. Also Männer, gebt Gas und liebe Grüße aus Hamburg.
Ja. Liebe Grüße zurück, beziehungsweise ich komme ja zurück morgen. Wir sind jetzt noch in Frankfurt. Vielen, vielen Dank, Philipp, und lieben Gruß an alle Zuhörer und Zuhörerinnen.
Ja, das Gleiche von mir. Ich grüße also ebenso entschieden zurück.
Muss man wirklich sagen, ich sitze mitten in der Börse gerade. Es ist wirklich, es kam auch gerade eine Nachricht über.
Ja, genau.
Also das haben wir auch noch nicht, Premiere hier im Podcast. Danke, Männer.
Ja, alles Gute.
Mach's gut.
Servus. Rein. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Tschüss, tschüss, tschüss.
Wir arbeiten derzeit wahrscheinlich schon mit fast 100 Leuten jeden Tag daran, am 7. und 8. Mai ein wirklich lehrreiches, informatives, produktives, lebenswertes OMR-Festival hinzustellen für alle, die kommen wollen. Und ihr seid alle herzlich eingeladen, da dabei zu sein. Natürlich. Aber ich weiß, es gibt ein Thema und das ist die Übernachtung hier in Hamburg. Mittlerweile sind Hotels doch teurer als normal. Deswegen haben wir gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Bremen und mit unserem Partner HRS uns etwas ausgedacht, und zwar Hotelkontingente in Bremen. Der Trick dabei ist, man ist in einer Stunde von Bremen aus wirklich direkt am Messegelände am Hamburger Dammtor Bahnhof. Deswegen könnte man ruhig auch günstig in Bremen übernachten und dann pendeln. Das ist unproblematisch. Eine Stunde vom Dammtor aus sind es nur noch wenige Schritte zum Messegelände. Wer die Hotelpreise dort einmal auschecken möchte, findet alle Infos unter hrs.de/omr-bre wie Bremen. hrs.de/omr-bre. Wer sich jetzt fragt, okay, wer sind denn diese Wirtschaftsförderer in Bremen, die das mit möglich machen, der findet alle Infos über den Wirtschaftsstandort Bremen, über die Wirtschaftsförderung Bremen unter wfb-bremen.de.
Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.